Meine Damen und Herren, der eine weiß das eine und der andere das andere. Ich bin Ronald M. Tschernikau, ich komme aus West-Berlin. Ich bin seit 1. September 1989 DDR-Bürger. Ich habe 3 Bücher veröffentlicht und ich bin Kommunist. Die Dummheit der Kommunisten halte ich für kein Argument gegen den Kommunismus. Honeckers Versuch, ein guter König zu sein, so klein und mickrig er auch ausfiel, er war der Versuch zu Konsens. Das Faszinierende an dem Terror der Geisteslosigkeit unter Honecker war für mich immer das deutliche Gefühl, wenn die dürften, wie die wollten, wäre das die Versammlung der Klügsten. Nein, mehr, es ist durch den Terror hindurch schon jetzt diese Versammlung. Weshalb wollte die DDR nicht, dass man sie lobt? Das werde ich niemals verstehen. In den Westbüchern der Dissidenten las ich immer nur das ungeheure Lied auf die Zukunft. Ich verneige mich vor Ihnen allen und es gibt gegen Ihre Erfahrung kein Aber. Aber da war dieser Konsens. Ich vermute, Sie alle haben diesen Konsens unterschätzt. Er war es, von dem Sie lebten. Er hat Ihre Reden so kunstvoll gemacht, Ihre Kinderbücher so lustig, Ihren Blankvers so spannend. Die BRD hat in ihren 40 Jahren keinen einzigen Blankvers hervorgebracht. Keinen einzigen. Verteidigt werden müssen nicht mehr Sätze, verteidigt werden muss die Fähigkeit zu Blankvers. Es gibt keinen Blankvers ohne Konsens. Warum haben alle mitgemacht? Weil Sozialismus war. Wer sich von der Fantasielosigkeit seiner Lehrer beeindrucken lässt, ist selber schuld. Wenn die Dummheit der Kommunisten die Leute zu Antikommunisten gemacht hat, dann war sie deren furchtbarster Fehler. Die Theaterstücke der letzten Phase der DDR beruhten immer darauf, dass der Feind, von dem alle sprachen, ausblieb. Die Kinder kannten den Feind nur als Entschuldigung für das Versagen des Königs. Schließlich glaubten sie nicht mehr an ihn und die Schauspielerinnen mussten am Schluss auf dem Tisch tanzen. Das war die Antwort. Wenn es keinen guten König gibt, dann wollen wir eben einen schlechten. Weil an allem immer nur der Feind schuld gewesen sein sollte, vergaßen sie, dass er an ihrer Grenze stand und holten ihn schließlich ins Land. Die Erkenntnis, dass es den Feind wirklich gibt, wird ohne die Zerstörung des Landes nicht mehr zu haben sein. Der Westen hat, und das ist so ein alter Trick, die Moral eingeführt, um über Politik nicht reden zu müssen. Moral, weil sie unter allen möglichen Standpunkten ausgerechnet den Herzzerreißenden wählt, macht sich selber handlungsunfähig. Deshalb ist sie so beliebt. Ein Vorgang moralisieren heißt ihm seinen Inhalt nehmen. Das ist mit Erich Honecker geschehen. Mühsam verkneifen sich die Westzeitungen ein Grinsen, wenn sie die pfiffigen Sofas von Wandlitz präsentieren. Der Sieg hatte stattgefunden, als die DDR-Zeitungen das Ende der Privilegienherrschaft forderten. Was konnte schon an ihre Stelle treten? Brav forderten die Mitarbeiter der Verlage die Demokratie im Betrieb plus Beteiligung von Westkonzernen. War die Staatsbürgerkunde wirklich so schlecht? Der Sieg des Feindes versetzt mich nicht in Traurigkeit. Eine Niederlage ist eine Niederlage. Das sind Angelegenheiten bloß eines Jahrhunderts. Was mich verblüfft, ist die vollkommene Wehrlosigkeit, mit dem dem Westen Einlass gewährt wird. Das einverständige, ganz selbstverständliche Zurückweichen, die Selbstvernichtung der Kommunisten. Ich habe jeglichen Glauben verloren. Das heißt, ich bin bereit, mich dem Westen vollkommen zu überlassen. Kaum ist Honecker gestürzt, da lösen die Universitäten den Marxismus auf. Da wirbt die D-Wag für David Bowie, immerhin. Da druckt die FF dabei Horoskope und die Schriftsteller gründen Beratungsstellen für ihre Leser oder gleich eine SPD. Wo haben sie ihre Geschichtsbücher gelassen? Die Kommunisten verschenken ihre Verlage. Die ungarische Regierung richtet in ihrem Land einen Radiosender der CIA ein. Und der Schriftstellerverband der DDR protestiert gegen die Subventionen, die er vom Staat erhält. Sie sind allesamt verrückt geworden. Die DDR hat den Beweis erbracht, dass Zeitungsredakteure, wenn man sie nur lässt, nicht klügere Zeitungen machen, sondern dümmere. Früher stand in den Zeitungen gar nichts, heute steht das Falsche drin. Die Welt handelt absurd, wenn sie uns vor solch furchtbare Wahl stellt. Aber wenn ich es muss, wähle ich den ersten Zustand. Die DDR hat sich wehrlos gemacht, systematisch mit offenen Augen. Endlich können wir auch die Erfahrungen der Linken im Westen verwerten. Das heißt, wir werden sie bitter nötig haben. Wer die Gewerkschaft fordert, wird den Unternehmerverband kriegen. Wer den Videorekorder will, wird die Videofilme kriegen. Wer die Buntheit des Westens will, wird die Verzweiflung des Westens kriegen. Und wer die Spaltung Europas überwinden will, muss den Westen siegen lassen. Meine Damen und Herren, Sie wissen noch nichts von dem Maß an Unterwerfung, die der Westen jedem einzelnen seiner Bewohner abverlangt. Was Sie vorerst begriffen haben, der Westen ist stark. Sie haben, statt das gute Geschäft Ihrer schlechten Regierung zu fördern, die Feinde der Regierung ins Land geholt. Sie haben sich einen Kulturminister geben lassen, der schon ein paar grünen Jungs vom Spiegel gegenüber vollkommen hilflos ist. Eine widerliche Niederlage. Die Strategie des Zurückrollens ist aufgegangen. Der Westen hat gesiegt. Er hat gesiegt, weil seine Herrschaftsformen sozialdemokratisch geworden sind. Die spätkapitalistische Ökonomie braucht für ihre Existenz keine Rechtfertigung mehr. Ihre Mechanismen setzen sich durch, ob wir wollen oder nicht. Wie anachronistisch wirkt ein Zentralkomitee gegen die Weltbank? Wie einzig sinnvoll aber auch. Schalk Golodkowski war der letzte Internationalist. Sein Ende ist das Ende der Parteibüros im Westen, das Ende der kommunistischen Verlage dort, das Ende des Ortes, an dem ich früher mich befand. Dies ist ein Schmerz, vor dem kalt zu bleiben, sie ein gewisses Recht besitzen. Ich will Sie nur auf ihn aufmerksam machen. Es hat Westberliner Kreisvorsitzende gegeben, die sich weigerten, ihre Büros zu räumen, die kurz vorm Barrikadenbau standen. Die Dummheit der Führung nach Honecker hat uns eine Zeit beschert, in der wieder negiert werden darf. In den Westberliner Buchhandlungen treffen einander die Verräter. Ach, du hier? Ach, du hier? Für immer? Ja. Du auch? Für immer? Ja. Dann lassen sie verlegen voneinander ab, blättern kurz in einem Buch und verschwinden schnell. Wir werden uns wieder mit den ganz uninteressanten Fragen auseinanderzusetzen haben. Etwa, wie kommt die Scheiße in die Köpfe? Die Künstler werden alleine sein, langsam begreifen sie es. Das Einzige, das mich interessiert bei der Arbeit, ist etwas loben können. Ich hasse Negation. Am 9. November 1989 hat in Deutschland die Konterrevolution gesiegt. Ich glaube nicht, dass man ohne diese Erkenntnis in der Zukunft wird Bücher schreiben können. Vielen Dank.
Ja, vielen, Entschuldigung. Vielen Dank auch nochmal an die Organisatorinnen und an die sehr, sehr schönen einleitenden Worte. Das war jetzt Teil 1. Jetzt kommt eigentlich der Prolog. Die Teile, die wir vorlesen, haben irgendwie was miteinander zu tun, aber sie sind nicht chronologisch geordnet. Und wir haben uns überlegt, dass wir die Texte heute ein bisschen für sich selber sprechen lassen und wenig kommentieren wollen. Schön, dass ihr da seid. Wir fangen an jetzt mit dem Prolog nach dem ersten Teil mit etwas Grundsätzlichem. Ich habe mal einen Anruf gekriegt von einem Redakteur der Wahrheit, das ist die Zeitung hier in West-Berlin der Kommunisten. Und er sagte, wir machen gerade eine Seite zur Wohnungsfrage, hast du nicht ein Gedicht über zu hohe Mieten? Als ich nicht hatte, sagte der, na dann mach doch eins. Als ich das nicht sofort konnte, sagte er, Brecht konnte sowas aber. Ich halte das für eine Legende. Aber die Legende hält sich und die Gedichte sind entsprechend. Die meisten Gedichte, die die linken Zeitungen so drucken, sind schrecklich ehrlich und furchtbar verantwortungsbewusst und klug und voller gutem Willen. Aber es sind keine Gedichte und weil es keine Gedichte sind, überzeugen sie niemanden. Brechts Gedichte sind erfolgreich, weil sie es Gedichte sind. Was der Redakteur da wollte, war auch gar kein Gedicht. Er wollte möglichst gute Überzeugungsarbeit. Aber die Gedichtemacher sind nur ein Teil der Leute, die die Welt verändern. Und sie können nur bestimmte Sachen. Aber sie können eben auch Sachen, die nur sie können. Und wir können von einem Gedichtemacher nicht verlangen, er solle so schreiben, dass ihn jeder Arbeiter versteht. Ein Dichter kann nicht mit einem Gedicht ändern, dass ein Gedicht gelesen werden muss. In diesem Sinne geht's jetzt zurück ganz an den Anfang, in eine Schule quasi. Ich lese einen Teil aus der Kleinstadtnovelle. Fällt es auf, wenn B versucht, auf dem Schulhof Leute mit den Augen zu verfolgen? Da geht live und wird angesehen. Wie wirkt das, wenn es einer beobachtet? Albern? Mies? B kennt live seit Einführung der reformierten Oberstufe, die sie vereinzelt und an dieser Schule 120 Klassenkameraden haben lässt. Da ist es Zufall, ob alte Freundschaften locker werden, bleiben oder zerfallen. Wie hoch ist der Preis für ein paar unfreie Fächerwahlen, sowieso eingeschränkt durch Lehrer und Raummangel, durch die Gehaltsstufen der Studienräte und deren Ellenbogen, mit denen sie sich die guten Kurse auf den Fachkonferenzen erkämpfen? Worum geht's hier eigentlich, macht sich B da in der Deutschkonferenz unbeliebt. Ums Image, ums Alter, ums Schönheit? Wo sind denn nur die Kriterien, nach denen die Kurse an die Lehrer vergeben werden? Wo bleibt die Wahl der Schüler, wenn der schlechteste Lehrer die meisten Kurse anbietet, die dann zwangsweise aufgefüllt werden? In einem der missglückten Kurse sitzt live und B beobachtet ihn, nähert sich ihm durch Pausenwitze und setzt sich irgendwann im doppelstündlich zu bauenden Halbkreis neben ihn, 2 Stunden in der Woche, Kunst. B verbringt die Schulzeit mit Leute taxieren, fixiert live, begleitet ihn auf dem Weg zum Kiosk, beobachtet ihn mit der Cola, die B gekauft hat, und live nimmt sie und setzt sie an den Mund und reicht sie an seine Freundin weiter. B bleibt allein, sich geduldig, langweilige Reden anhörend über Chemie oder Weine oder Gipfel, Motorräder. Als bei B unerwartet eine Stunde ausfällt, sieht er live mit anderen am Kiosk stehen und das erste Gespräch findet statt zwischen ihnen. Obwohl sich B plötzlich beobachtet fühlt, unsicher ist, wie es die anderen beim Mädchen werden. Er stellt sich dazu und redet mit, über die Sekundarstufenfahrt zum Beispiel, die nach Berlin geht, oder auf eine Skihütte oder an die französische Grenze. Alle 120 der Sekundarstufe 2 haben sich entschieden und als B feststellt, erfahre wie live nach Berlin, sagt er, geil. B wird ihm von seiner Angst erzählen, vor Klicken, sagen, vor deiner, die geschlossen mitfährt und mich anmachen wird, ich werde mich zu den Mädchen flüchten. Und er wird sich nicht an den Rat halten, den Live ihm mal alleine geben wird. Zurückschlagen, wenn sie es nicht erwarten. B will nicht auf sie einsteigen. Bist du zu schwach? Fragt Live. Irgendwie? Vielleicht, sagt B, aber vor allem, ich will nicht stark sein, nicht sportlich, habe keine Lust zum Zuschlagen. B ist verprügelt worden regelmäßig und die einzige Gegenwehr, die sie je erlebten, war eine Ohrfeige. B hatte sie in einem Film gesehen und war stolz auf sie, aber der Getroffene meinte nur, wie ein Mädchen. Du darfst das alles nicht so ernst nehmen, tröstet ihn live männlich, vielleicht sogar mit einer Spur Verständnis und Zärtlichkeit in der Stimme. Scheint es B. Und er sagt, auf dem Schulhof kann ich abhauen, aber in Berlin, wir alle auf dem Haufen. Und seiner Clique gegenüber, die zwar kein Gespür hat, aber Augen, muss live sogar verteidigen, dass er B grüßt. Ich grüße ja auch andere Leute, mit denen ich nichts zu tun habe. Liane ist die Verbindung zwischen B und dieser Gruppe. Sie erzählt ihm von den neuesten Gesprächen, den letzten Kommentaren. Die müssen ihm roh erscheinen, im Gegensatz zu dem Aufgehobensein zu Hause. Und so ist es B unmöglich, in die Gruppe einzudringen, sich anzupassen erstmal, was nötig wäre, um sie alle zu verändern, um Vorurteile etwa gegen lange Mäntel abzubauen, die keine Ähnlichkeit haben mit Parkas oder Öljacken. All das erledigt Liane für ihn. Ihre Berichte halten ihn bei Stimmung. Sie liefert zugeschobene Zettel oder kurze Andeutungen auf dem Hof mit Langzeitwirkung. Und B lacht frech und überraschend bei Selbstverständlichen wie eins auf die Lasche. Er will Lives Mackertum antasten, glaubt schon mit 2, 3 Anmachereien die Kruste seiner Männlichkeit zu durchbrechen. Was hält B an Live? Diese Aufgabe? Die heimliche Sehnsucht nach so sein? Nach den anderen Mackern? Und umgekehrt? Live will was studieren, was Geld bringt nachher. Ein blöder Job macht schon automatisch Spaß, wenn man viel dafür kriegt. Und mit so einem setzt sich B in ein Abteil auf der Klassenfahrt und erträgt das Normale. Er ist immer geflüchtet davor, so beim Sport, von dem er sich befreien lässt durch Tricks und Privilegien wie Arztbekanntschaften, weil er nicht mit ansehen kann, wie schwitzende Jungen miteinander umgehen. Das Anrempeln beim Mannschaftsspiel und das Verhöhnen der Kleinen in der Runde, was das Äußerste ist an Aufmerksamkeit. Und das gemeinsame Duschen wird zur Qual, weil Handtücher um jungen Lenden nur der Vorhang sind zum Schauspiel. Wer hat den größten und wer verbirgt am brutalsten seine Scham? Der mit der größten Klappe kann es sich schon mal erlauben, einem anderen zwischen die Beine zu fassen. Schmerzhaft und scherzhaft. Natürlich verdammt männlich. So müssen es die imperialistischen Armeen und Folterer getrieben haben. Miteinander, ohne einander, Berührung erst erlaubt, nach Verweis auf fehlende Weiber. Ich könnte kotzen, müsste ich zitieren. In den Umkleideräumen herrscht das große Gegeneinander, so offen wie selten sonst. Da werden Männer erzogen, die Schwule ticken und Frauen vergewaltigen. Da wird systematische Glücksvernichtung betrieben. Diese Burschen übernehmen von ihren Vätern doppeltes Unglück. Sie müssen männlich sein, um nicht zu verändern. Und gleichzeitig so tun, als seien sie glücklich. Fixiert auf den nächsten Fick oder Wix, ohne Möglichkeit zur Flucht. Dass B sich entziehen will, ist ärgerlich und unverständlich. Sie sagen andersrum. B strickt im Abteil, bekakelt mit Leila und den anderen Strickmuster, V-Ausschnitte und Farbkombinationen, lehnt Lives Bierdose ab und will nicht den ersten Tag in der neuen Stadt betrunken sein. Braucht's, aber nicht mit diesen Leuten, bitteschön. Ein Cognac im Café macht ihn euphorisch, lässt ihn die Bewegung der Welt beantworten mit »Steck dir deine Sorgen an den Hut« oder »Venceremos«. B sieht aus dem Fenster des Zugs und vermisst dieses seltene Glücklichsein und schreckt auf. Und nimmt die Brigitte, die ihm hingehalten wird? Flucht. Und dann wird diese Art von Flucht noch unvollkommener. Er entzieht sich durch Anpassung, betrinkt sich doch mit diesem Sekt-2-Drittel, mit dem er in einer absurd komischen Stadt sitzt, deren Kultur nur noch Selbstverarschung ist, ein einziges Besäufnis. Doch dem nächtlich totalen Blackout der Gruppe folgt dieser Auftritt. Live erinnert sich, fängt B nach dem Frühstück ab, holt ihn auf sein Zimmer, sagt, du hast gestern besoffen. B ahnt, was jetzt kommt, sagt, du nicht? Ist aufgeregt, bekommt gesagt, ja, du hast was erzählt von Liebe. Ach, lacht B, ein schönes Thema, nicht? Zu mir. Bitte? Zu mir. Du hast gesagt, ich wäre toll und schön und du seist in mich. Und B, ich war betrunken, hatte gelesen an dem Tag, nachgedacht, Verwirrung der Sinne. Bist du schwul? Ja.
Ja, ich bleibe jetzt nicht in der Schulzeit, sondern gehe wieder ins Erwachsenenalter. Und zwar nach, weil es ja so schlimm in Berlin war, gehen wir jetzt nach Leipzig. genau, und ich lese Interviews vor, wo es darum geht, BRD, DDR, what do you choose? Sabine. Möchtest du gern in der DDR leben? Nein. Warum nicht? Es gibt gute Gründe, dort leben zu wollen. Soweit ich informiert bin, gehen die Menschen da menschlicher miteinander um. Das Alltagsleben ist kommunikativer, die Leute sind mehr miteinander, stehen nicht in so einer Konkurrenz zueinander wie hier. Aber ansonsten, was man so hört, wird man in seiner Freiheit, in seiner freien Entfaltung, wofür man hier den Begriff gefunden hat, wird man da sehr eingeschränkt. Und deshalb würde ich dort nicht leben wollen. Ich meine, man wird auch hier sehr eingeschränkt, natürlich. Ich bin bestimmten Forderungen ausgesetzt. Wenn ich in einem Supermarkt stehe, und da sind zwei Artikel und ich weiß, es ist genau das Gleiche. Und das eine ist eine Mark billiger, diese Scheiße. Was kannst du hier tun und drüben nicht? Ich kann in einen Naturkostladen gehen. Ich kann auf die Straße gehen und dafür demonstrieren, dass die Lebensmittel besser werden. Ich kann mir Leute suchen, die nicht den normalen Weg gehen, wie ich lebe. Ich habe hier einen Honorarjob und da einen Honorarjob. Ich wurschtel mich so durchs Leben durch. Das würde ich wohl drüben nicht machen können. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, weil das macht da ja keiner. Kannst du dir etwas vorstellen, das man in der DDR machen kann und hier nicht? Nein. Was ist der Unterschied zwischen der DDR und der BRD? Das, was in unserem Land passiert, ist farbiger, bunter. Es ist härter und kälter hier. In der DDR ist es warmherziger. Das würde ich mir natürlich für hier wünschen. Ingrid, möchtest du gerne in der DDR leben? Nein. Warum nicht? Weil ich eine zu große Distanz habe zur DDR. Ich habe mal eine Zeit gehabt, in der ich mir das hätte vorstellen können, weil ich das einfach für das Land mit der größeren Zukunft und mit den größeren Aussichten und in größeren Möglichkeiten empfunden habe. Und ich gedacht habe, es ist einfach befriedigender, da irgendwas zu machen und zu tun. Und hier ist halt das Übliche. Was könnte man da für Sachen machen, die man hier nicht machen kann? Ich hatte das Gefühl, ich finde bessere Bedingungen vor für meine Arbeit als Lehrerin. Man hat nicht ständig gegen solche Auswüchse wie, was weiß ich, soziale Ungerechtigkeit oder politische Korruption zu kämpfen wie hier. Und im Grunde habe ich auch ständig immer noch so ein Restgefühl, dass ich denke, statt hier ständig gegen was zu kämpfen, hätte man da dafür was machen können. Aber inzwischen habe ich auch Leute kennengelernt, die so viele Vorurteile bestätigen, dass man ganz viel vergebliche Arbeit auch leisten muss gegen Widerstände. Dass viel Energien stecken bleiben und nicht zum Tragen kommen. Nenn das Bürokratie oder Trägheit oder sowas. Was sind die Sachen, die du hier machen kannst und drüben nicht? Also hier kann ich wahllos rumschimpfen, aber eben auch wirkungslos. Aber es ist sicher zum Dampf ablassen und dem Gefühl, jetzt habe ich dem mal die Meinung gesagt. Das ist bestimmt wichtig. In der Schule bin ich darüber klar, dass ich mich in der Klasse Schülern gegenüber manchmal taktisch richtig auch zurückhalte. Wenn ich merke, da sind so CDU-Jünglinge drin, dass ich denke, wenn ich jetzt hier gegen rotze, dann werden die bestimmt nur stärker gegen mich arbeiten wollen oder mich in so eine Ecke drängen und sagen, ach, schon wieder so eine alte Linke. Und eben dann grundliberale Auffassungen zu vertreten, anstatt radikalere Vorstellungen von mir zu geben. Hast du das Gefühl, du kannst dich hier leichter gesellschaftlichen Anforderungen entziehen als drüben? Ja, das ist hier sicher leichter, klar. In der Gewerkschaft mache ich ja gar nichts. Das empfinde ich nicht unbedingt als Vorteil, dass man sich hier überall raushalten kann. Im Grunde bin ich jemand, der auch nur was tut, wenn er gefordert wird. Was ist der Unterschied zwischen der BRD und der DDR? Die Bundesrepublik kommt mir wie eine schillernde Seifenblase vor und die DDR wie ein harter Kirschkern, der immer noch zu knacken ist. Hier kann immer noch alles ganz schnell umkippen, etwas wie ein Umsturz, das alles zusammenbricht. Ronald, möchtest du gerne in der DDR leben? Ja. Warum? Weil ich gelernt habe, die DDR ist richtig und die BRD ist falsch. Biografischer Zufall. Also ich will weg. Und ich will nicht nur weg, ich glaube, alle Leute hier wollen weg, sondern ich will auch noch in die DDR. Was ist der Unterschied zwischen der DDR und der BRD? Die BRD ist hektisch, diesig, grau, schnell. Oberflächlich will ich gar nicht sagen, jeder ist so oberflächlich, wie er kann. Aber ungenau, leicht abzulenken, unkonzentriert. Damit meine ich nicht nur die einzelnen Personen, die sind das in hohem Maße, aber auch jede Art von Kultur, die U-Bahn, die Straßen, das ist alles zum nicht genau hingucken. Und in der DDR sind die Leute ruhiger, freundlicher, offener, ernsthafter, gelassener, meckern mehr. Das Interessante an der BRD und der DDR ist, es ist in Wirklichkeit umgekehrt, als wie es scheint. In der DDR meckern sie alle ununterbrochen. Sie sind immer aktiv. Immer sagen sie, das und das ist unglaublich und unmöglich und absolut furchtbar. Und wenn das und das sich nicht auf der Stelle ändert, dann schlage ich hier alles kurz und klein. Und dann machen die das auch. Und dann ändert es sich. Natürlich ändert sich oft genug auch nichts. Ich will gar nichts verkleinern und natürlich ist das viel anstrengender. Aber auch gesünder. Und es ist richtig. Es ist richtig zu meckern, denn die Welt ist ja zu meckern. Was kannst du hier machen, was du drüben nicht machen kannst? Ich kann die bürgerlichen Zeitungen lesen. Ich kann das TS-Journal kriegen, wenn ich weiß, wo ich es kriege. Und kann mir die wirklich beeindruckenden Sorgen der Transsexuellen anhören. Mühselig abgetippt und fotokopiert, ganz verhärmt und mickrig. Aber das gibt es. Es gibt viele Formen von Öffentlichkeit, die es eigentlich nicht gibt. Und aber auch die offiziellen Formen, etwa der Stern, haben eine Qualität. Also wenn ich beim Zahnarzt bin, blättere ich die Zeitungen durch und sehe, wie die absolute Mehrzahl an Zeitungen nur verdummt, also faschistoid, ja. Aber es gibt eben auch auf einer Massenbasis, wie beim Spiegel oder beim Stern, dieses Bereitstellen von Einzelheiten, in aller Brutalität, in aller Schärfe, in aller Widersprüchlichkeit, werden einander widersprechende, einander aufhebende, einander überschreitende Einzelheiten zur Verfügung gestellt. Und der Leser legt die Zeitung weg und denkt, man kann nichts tun. Es passiert überhaupt keine Einordnung und so ist das eine besonders ergiebige Form der Verdummung. Man kann nichts damit anfangen. Also ich halte die kommunistische Tageszeitung hier wirklich für einen Idiotenhaufen. Aber sie macht eben das Gegenteil. Sie stellt überhaupt gar keine Einzelheiten zur Verfügung. Aber sie macht immer große Zusammenhänge, und zwar immer und immer und immer, dass man es schon nicht mehr hören kann. Wenn die DDR sowas wie einen Stern machen würde, würde sie sofort einen riesen Vorsprung kriegen vor den bürgerlichen Medien. Weil die denen natürlich überlegen ist. Sie weiß es nur offenbar nicht. Oder sie traut sich nicht. Was kannst du in der DDR machen, was du hier nicht machen kannst? Diese Einzelheiten fallen weg. Ich bin gezwungen, mich auf die großen Weltprozesse zu stürzen. Man liest die Zeitung auf eine bestimmte Art und Weise, wie man hier die Zeitung auf eine bestimmte Art und Weise liest. Man entschlüsselt sie auf eine bestimmte Art und Weise. Viel fehlt einem, man fühlt sich oft abgeschnitten. Aber man kennt die großen Zusammenhänge. Also man wird niemanden in der DDR finden, der denkt, dass die Contras in Nicaragua eine Volksbefreiungsbewegung sind, und zwar aufgrund von richtigen und zutreffenden Informationen. Ich denke, das macht diese Ruhe. Ich kann hier Klopstock lesen, ich lese hier ja Klopstock, aber es ist etwas anderes dort. Es ist da zu tun und größer zu leben. Da wird jede Lektüre anders und jedes Gespräch. Man selbst wird bedeutender und also wird der Alltag unbedeutender. Und das möchte ich. Matthias, möchtest du gerne in der DDR leben? In der DDR leben, um Himmels Willen. Warum nicht? Ich will nach Amsterdam fahren, immer. Wenn ich mir vorstelle, ich könnte nur in den Osten und müsste ständig Soljanka essen, das wäre zu schrecklich. Und das Gefühl, dass da anstelle von politischer Macht so eine bürokratische Macht ist, wo ich noch nicht mal mehr die Illusion haben kann, ich wäre ein Stückchen frei. Hier kann ich diese Illusion haben und die ist mir das wert. Also wenn ich es recht überlege, ist es ja wurscht. Vom Reisen abgesehen, das ist ein gradueller Unterschied, aber ansonsten... Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich als Schreiber mit dem, was ich zu arbeiten habe, da besser zu Rande käme. Ökonomisch gesehen, dass ich nicht so unter Zwängen wäre. Aber diese Illusion, die ist mir so wichtig, also mir selber so ein bisschen Tralala vorzumachen, das ist Kapitalismus und deswegen ist der Kapitalismus gut. Was kann man hier machen und drüben nicht? Ablenkung. Du kannst dich hier mit allem betüddeln und du kannst ein Flitterleben haben, wenn du willst, und das lenkt dich halt von bestimmten Dingen ab. Und das ist nötig, das braucht der Mensch. Und wenn er sich immer mit Substanz beschäftigen muss und mit dem Wesentlichen, ich glaube, dann wird man depressiv. Kannst du dir etwas vorstellen, das man drüben machen kann und hier nicht? Ich stell mir vor, dass die Leute in ihrem privaten Umgang freundlicher miteinander sind. Sich ernsthafter umeinander kümmern. Wenn es sowas geben würde wie Persönlichkeit, wie Charakter, dass sowas vielleicht eher möglich wäre. Eben wegen des fehlenden Tralalas. Dann bist du ja auf dich zurückgeworfen. Und wenn du auf dich zurückgeworfen bist, dann musst du dich entscheiden. Bist du jetzt ein Schwein oder bist du ein guter Mensch? Ein Schwein kannst du aber nur sein, wenn du gut ausgehen kannst und alles. Ein Schwein in einer Ordentlichkeit, in einer Sauberkeit, das gibt es nicht. Ein Schwein kann nicht früh schlafen gehen. Musste aber drüben, eigentlich. Von daher muss man da nur ein guter Mensch werden. Das ist eine furchtbare Idee. Was ist der Unterschied zwischen der BRD und der DDR? Also die DDR ist ungeil und die BRD ist geil. Wenn ich rübergehe, die Männer sind alle so hässlich. Irgendwie sind die noch gedrungener als hier. Das ist zu witzig. Okay, nochmal, sorry. Wenn ich rübergehe, die Männer sind alle so hässlich. Irgendwie sind sie noch gedrungener als hier. Also hier sind die Männer ja auch furchtbar hässlich, aber noch mehr. Ich habe immer die Vorstellung. Die Haut von den Männern fühlt sich da an wie so eine gerupfte Gans. Und die BRD ist amerikanisch. Und weil Schönheit eine amerikanische Erfindung ist, deshalb gibt es hier diese schöne Schönheit, die außen ist. Nicht die, die von innen kommt. Hier gibt es schöne Haut. Wahrscheinlich gibt es hier schöne Haut und da schöne Seelen. Stefan, möchtest du gerne in der DDR leben? Ist das die Frage? Ja. Ja. Warum? Ah, es ist mal was Neues. Hier habe ich es satt. Was könntest du da machen und hier nicht? Nichts. Ich denke, dass ich da dasselbe mache wie hier. Was kannst du hier machen und drüben nicht? Im Intershop kaufen? Was ist der Unterschied zwischen der BRD und der DDR? Hier sind die Menschen satt und rotgesichtig. Die DDR-Menschen sind hohlwangig und graugesichtig. Und das Graue, das kann ja nur besser werden.
Ein kleiner kommt noch und dann ist kurz Pause. Ein Phänomen. Der Kapitalismus hatte nur eine Chance, so zu tun, als sei er keiner. Er würde den Leuten mit dem Stundenlohn erzählen müssen, sie seien Herren ihrer selbst. Das hat geklappt, herzlichen Glückwunsch. In den Köpfen wabert eine Landschaft, die so vielfältig ist und erschütternd und freudig und normal wie eben ein Zuhause. Und die Köpfe haben ein Bild. Das Bild sieht aus, wie die Köpfe wollen, die Wirklichkeit macht, was sie will. Shakespeare, 47. Sonett. Der Wunsch erschläft, ist dann ein Bild vor mir. Das Bild, mein Herz, erfüllt den Wunsch vor dir. Der Trick ist, die Grausamkeit der Verhältnisse nicht nur zur Grausamkeit des Menschen zu machen. Das wäre nicht neu. Neu ist, es handelt sich jetzt um die Nicht-Grausamkeit der Verhältnisse. Die Grausamkeit der Verhältnisse wird geschildert in den Werken von Bertolt Brecht. Miterledigt wird der Irrtum über die Grausamkeit des Menschen. Bertolt Brecht, den ich bewundere wie nur 3, 4 andere, ist in dem Land, in dem ich lebe, in Hunderttausenden von Büchern verbreitet. Er meint die BRD. Irgendetwas scheint nicht zu funktionieren. Abgesehen davon, dass Bertolt Brecht über feuchte Wohnungen, Schüsse gegen Streiks und körperliche Arbeit schreibt und es das alles bekanntermaßen nicht mehr gibt, abgesehen davon, dass wir Liebe nicht mehr als Insel, nur noch als Kaugummi empfinden, ist teuer, amerikanisch, klebt, schmeckt nicht lange, abgesehen davon auch, dass niemand mehr ins Theater geht, dass Theater schlecht ist und Gedichte durch den Vergleich mit dem, was in der Gegenwart als Gedicht ausgegeben wird, wertlos scheinen, das war immerhin schon immer so. Abgesehen davon also weist Bertolt Brecht andauernd auf die Realität. Die Realität aber gibt es nicht mehr. Es ist sinnlos geworden, auf eine Beschreibung eine Gegenbeschreibung zu liefern. Es ist sinnlos geworden, von Gesellschaftsgesetzen zu reden. Das Wort Optimismus ist eine Vokabel der Schwachsinnigen geworden. Möglicherweise glaubt der 10-Jährige vor seinen elektronischen Apparaten an seinen Sieg. An eine Zukunft glaubt er nicht. Ich habe neulich in einem Gespräch das Wort Unterdrückung benutzt. Hinterher nahm mich mein Freund Matthias zur Seite und sagte, weißt du, dieses Wort, dieses Unterdrückung, das ist old-fashioned. Er hatte recht. Schon lange ist es außerhalb der DDR unmöglich geworden, das Wort Verantwortung zu benutzen. Das Monopol. In der Tagesschau des kapitalistischen Deutschland kommt an erster Stelle, auch zeitlich gesehen, die Propaganda. Behauptungen, Lügen, Unterstellungen zuerst. Die aktuelle Kamera des sozialistischen Deutschland macht es umgekehrt. Erst die Information, dann die Propaganda. Meine Freundin Leila sagt so sowas, süß naiv. Und allein die korrekte Verwendung des Konjunktivs in indirekter Rede macht die Bundesbürger lachen. Denn diese Reihenfolge ist normal. Normal ist ein Begriff der Statistik und besagt, dass der Gegenstand am häufigsten vorkommt. Am häufigsten in diesem Land ist die Lüge. Alles, was darauf hindeuten könnte, irgendetwas sei wahr, ist lächerlich. Es gibt keine Wahrheit. Wer kann schon alles wissen? Informationsüberfluss. Ich bin wer anders als du. Alles, was darauf hindeuten könnte, irgendetwas sei nicht so, wie es sein könnte, ist nicht vorstellbar. Alles, was darauf hindeuten könnte, irgendetwas könnte anders sein, kommt nicht vor. Es wird nicht abgelehnt oder weggeschoben oder schlecht gemacht. Es kommt nicht vor. Die nächsten 10 Jahre werden auch den Menschen in Mitteleuropa bisher unvorstellbare Härten bringen. Soziale, politische Härten, Härten in ihrer Arbeit. Und auch in 10 Jahren wird der Arbeitslose sagen, es ist gut. Wenn etwas sehr lange geschieht und es geschieht sehr stark und ohne dass du mittust und es ist das Falsche, dann gibst du auf. Dann ist die Gefahr da, dass du aufgibst. Wenn etwas sehr lange geschieht und es geschieht sehr stark und ohne dass du mittust und es ist das Falsche, dann kann es sein, dass du vergisst, dass du etwas tun könntest. Du denkst, es kann nicht anders sein. Du hörst auf, dich zu wehren. Das ist den Menschen um mich geschehen. Dass du nicht mehr glaubst, dass du etwas ändern kannst. Das ist das Grauenhafteste. Das ist das Grauenhafte in diesem Land. Vielen Dank. Kurze Pause.